Michail Sakulski. Über Hang und Fels bergan trug das Höckerpferd Iwan. Der russische Dichter Pjotr Jirschow.
Die Weltliteratur kennt viele, sehr viele Meister, deren Nachruhm auf einem einzigen Werk beruht. Und dennoch ist der russische Dichter, von dem hier die Rede sein wird, ein Sonderfall. Jedes russische Kind, ja, jeder Russe und jede Russin, die irgendwann mal Kind gewesen sind, kennt ganz bestimmt dieses Versmärchen aus dem vorigen Jahrhundert, das Höckerpferd. Wenn auch nicht auswendig, es umfasst hunderte Seiten eines Buches von großem Format, so doch dem Inhalt nach, Episode um Episode, und ein paar gereimte Zeilen aus jeder Episode werden den meisten sicherlich im Gedächtnis haften. Fragt man indes den Durchschnittsrussen nach einem Dichter namens Jirschow, Pjotr Jirschow, so wird er höchstwahrscheinlich mit den Achseln zucken. Und dies, obwohl die Russen ihre Dichter gewöhnlich sehr gut kennen. Weit besser, wage ich zu behaupten, als etwa die Deutschen ihre Dichter. Und dabei stand doch dieser Name ganz deutlich auf jeder der rund 400 Auflagen, die das Versmärchen bislang erlebt hat. Eine Unaufmerksamkeit, die beim besten Willen nicht zu erklären ist. Kann es da verwundern, dass in Deutschland so gut wie niemand diesen Namen kennt, obgleich das Höckerpferd schon mehrmals übersetzt worden ist? Heute soll Pjotr Jirschow, diesem Dichter von seltenem Talent, Gerechtigkeit widerfahren, umso mehr, als das Höckerpferd in Marburg erscheinen soll. Pjotr Jirschow wurde 1815 im fernen Sibirien in einem winzigen Dorf geboren. Dort gab es keine Schule, und so wurde er bereits als kleiner Junge nach Tobolsk ans Gymnasium geschickt. In Tobolsk, einem verschlafenen Städtchen mitten in den ungeheuren Weiten östlich des Ural, sollte er, ausgenommen die 5 Jahre seines Studiums in St. Petersburg, dann sein ganzes Leben verbringen. Allerdings war Tobolsk seinerzeit in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Verwaltungszentrum Westsibiriens gewesen, einer Wüsten, von halbwilden Völkerschaften besiedelten Riesenregion, fast doppelt so groß wie Europa. Doch seitdem waren in der Nähe andere Städte mit weit größerer Einwohnerzahl, weit mehr Handel und Industrie herangewachsen, und Tobolsk nahm sich in ihrem Schatten eher wie ein ärmlicher Krähwinkel aus. Dieser Stadtname sollte dann nur noch 2-mal in der Geschichte auftauchen. Als nämlich im Sommer 1917 die Zarenfamilie hierher verbannt wurde, doch schon nach wenigen Monaten wurde sie von den Bolschewisten nach Jekaterinburg überführt und dort ermordet. Und das 2. Mal, als vor nunmehr etwa 40 Jahren ein großes Erdölvorkommen in der Nähe entdeckt wurde. Doch zum Hauptort des neuen Erdöl- und Chemiereviers bestimmte man das unweit gelegene Tjumen, und Tobolsk geriet wieder in Vergessenheit. Was nun Jirschow betraf, so absolvierte er schon mit 15 Jahren, und zwar als Klassenbester, das Gymnasium und legte den unendlich langen Weg nach St. Petersburg mit Postpferden zurück, um Philosophie und Recht zu studieren. Seinen spärlichen Lebensunterhalt bestritt er dort zum Teil mit romantischen Gedichten, die er in einer der zahlreichen Literaturzeitschriften veröffentlichte. Eines Tages aber las er Puschkins, des russischen Nationaldichters, soeben erschienene Versmärchen, und er beschloss, sich auch einmal in dieser Gattung zu versuchen. Kurze Zeit darauf zeigte er den ersten Teil seines Höckerpferd dem berühmten Philosophie- und Literaturprofessor Pletnyov, und da geschah etwas Außergewöhnliches. Statt der erwarteten Vorlesung über mittelalterliche Denkweisen hörten die Studenten am nächsten Tag ein von ihrem Professor kunstvoll vorgetragenes Märchen. Es begann ziemlich traditionell.
Hinter Wald- und Bergeshöhen, weiten Meeren, blauen Seen, auf der Erde, unter Mond, hat ein Bauer einst gewohnt und 3 Söhne ihm zur Seite. War der ältere Bursch gescheit, der mittlere nur leicht verdreht, schien der 3. richtig blöd.
Nach dieser Einführung aber ging es satirisch und doch romantisch weiter.
Manches Jahr strich hin, bis da etwas Schreckliches geschah. Jede Nacht stampft irgendwer auf dem Kornfeld wild umher. Ihnen war in all den Jahren nie solch Unglück widerfahren. Nun, sie rieten hin und her, wie der Strolch zu packen wär. Lange knobelten die Bauern und beschlossen, nachts zu lauern, hübsch am Kornfeld aufzupassen und den Bösewicht zu fassen.
Nachdem die beiden älteren Söhne versagt hatten, kam der dritte, Iwan, an die Reihe.
Und beim Mondschein zieht der Held auf und ab das ganze Feld. Ostwärts schaut er, nördlich, südlich, setzt sich an den Busch gemütlich, zählt die Sterne in der Runde, kaut sein Brot mit vollem Munde.
Doch plötzlich sieht der Gute eine blendend weiße Stute, und er versteht, du bist der Missetäter. Nach wildem Ritt bezwingt er das mächtige Pferd und erhält ein Versprechen.
Find mir einen stillen Ort, und ich lohne es dir, mein Wort. Will zwei Rosse dann gebären und sie dir, Iwan, bescheren. Sind so makellos, so schön, wie man keine je gesehen. Und ein Pferdchen noch, gar klein. Nur 3 Fuß hoch soll es sein, mit 2 Höckern sei's geboren und mit ellenlangen Ohren. Und verkaufst du auch die beiden, lass dich nie vom Pferdchen scheiden. Kein Stück Putz, kein fetter Brocken soll dich je dazu verlocken. Über Land und Unterland sei es deine rechte Hand.
So kam Iwan, dieser ins Märchen übertragene Typ des russischen Bauern, zu seinem treuesten Freund, dem märchenhaft allmächtigen Höckerpferd. Nach einem Jahr oder zweien aber entdecken seine Brüder das Versteck, in dem er außer dem Höckerpferd auch die beiden Prachtrosse hält.
Hör, wir führen diese Rosse sonntags zum Bojarenschlosse. Und nach redlichem Verkauf teilen wir das Geld uns auf. Und du weißt ja, klingt das Geld, darf man alles in der Welt. Tanzen, fressen, küssen, saufen, Freunde hat man dann in Haufen.
Aber sie sehen und bestaunen auch das Höckertier, ohne zu ahnen, welche Gefahr es ihnen bringen kann. Als Iwan am späten Abend die Pferdehütte betritt, verflucht er alles auf der Welt und den Teufel dazu. Doch das Pferdchen tröstet ihn.
Dein Verlust ist ungeheuer, doch ich gehe für dich durchs Feuer. Und verleumde nicht den Bösen, deine Brüder sind's gewesen. Steig nur rasch auf mich hinauf, halt dich tüchtig fest beim Lauf. Ist mein Wuchs auch so bescheiden, jedes Ross kann mich beneiden, denn da magst du sicher sein, selbst den Teufel hol ich ein.
Und tatsächlich schießt es los, mit wilder Mähne wie ein Pfeil von straffer Sehne. Bald sind die Brüder eingeholt. Sie wissen aber mit ihren Klagen über das ärmliche Leben daheim, das Mitleid Iwans zu erwecken.
»Ist es so, dann meinetwegen«, sagt Iwan, »hab nichts dagegen. Macht die Rosse nur zu Geld. Ich komm mit, wenn's euch gefällt.« Scheele Blicke bei den Brüdern, doch sie können nichts erwidern.
Nachts aber, als sie sich nach langer Fahrt in einem Wald zur Ruhe setzen, leuchtet in der Ferne ein Flammenschein auf. Die beiden Brüder verlocken Iwan, doch einmal nachzusehen, was da brennt. Er fliegt auf dem Höckerpferd dorthin und findet die Feder eines Feuervogels. Das Höckerpferd warnt:
»Nimmst du sie, so ist kein Frieden dir für lange Zeit beschieden.«
Er nimmt sie aber doch und versteckt sie in seiner Mütze. Am Morgen erscheinen die Brüder mit ihren Pferden auf dem Markt, und da strömt die ganze Stadt zuhauf. Der Stadthauptmann aber eilt zum Zaren. Dieser setzt sich in seine Staatskarosse und fährt zum Markt. Kaum hat er die Pferde erblickt, will er sie auch schon kaufen. Er zahlt reichlich mit Mützen voller Silber und lässt die Prachttiere von seinen Stallmeistern abführen.
Doch sieh da! Mit einem Mal bäumen sich die Rosse, schmeißen alle Diener um, zerreißen Schnur und Zaum und zu Iwan. Eilig tritt der Zar heran. Siehst du, Junge, solche Sachen. Musst nun selbst den Stallwart machen. Alle meine Diener kleide ich in Gold und Samt und Seide. Meinen Stall rühmt alle Welt. Er sei dir nun unterstellt.
Mit diesem Beginn eines neuen Lebens für Iwan endet der erste Teil. Die ungemein lebhafte Erzählweise, die überaus sympathische Gestalt des Haupthelden und die zahlreichen bunten Abenteuer, die hier natürlich nicht alle aufgezählt werden konnten, begeisterten die Zuhörer und dann auch die Leser, als das gleiche Literaturjournal, das schon Jaschows frühe Gedichte gebracht hatte, nun diesen ungewöhnlichen Text veröffentlichte, der die Hälfte des gesamten Umfangs der ehrwürdigen Zeitschrift einnahm. Der Publikumserfolg, der alle Erwartungen übertraf, feuerte Jaschow an, und er schrieb in rascher Reihenfolge noch zwei weitere Teile, so dass er mit 19 Jahren das gesamte Märchen als Buch herausgeben konnte, allerdings ohne einige von der Zensur beanstandete Stellen. Schöner als alles Lob aber, das ihm die Literaturkritik und die Leserschaft zollten, klang für ihn eine Äußerung Puschkins: »Jetzt ist es für mich an der Zeit, von dieser Gattung Abschied zu nehmen.« Anhand verschiedener Textstellen in den beiden letzten Teilen ist leicht zu ersehen, warum das Märchen erst 1856, nachdem der liberale Zar Alexander II. Den Thron bestiegen hatte, vollständig ohne Zensurlücken erscheinen konnte. Es war ein für jene Zeit besonders pikantes Spiel, wie der neidische, bisherige Stallmeister, ein hochentstammter Hofbeamter, immer neue gefährliche Wagestücke ausdenkt, bei denen der naive Bauernjunge umkommen sollte, und wie er dem dummen Zaren jedes Mal weismacht, Iwan selbst habe geprahlt, den jeweiligen fantastischen Streich unternehmen zu wollen. Doch wie unsinnig die Forderungen auch sein mögen, die der Zar dem Höfling nachplappert, immer wieder erfüllt Iwan des Zaren Wünsche, dank der Geschicktheit, Weisheit und Treue seines Höckerpferdchens, das ihn ja gewarnt hatte, er werde lange Zeit keinen Frieden finden, falls er die Feuerfeder nimmt. Schließlich soll der Junge die Meeresprinzessin holen, die Tochter des Mondes und Schwester des Sonnenballs. Tatsächlich fängt er sie auf schlaue Weise am Strand, gelangt dann als erster Mensch in den Smaragdpalast des Mondes, befreit den Gebieter der Meerestiere, den Wal, aus jahrelanger Gefangenschaft und holt auch noch den Ring der Prinzessin aus den Tiefen des Ozeans. Doch inzwischen hat sich der weltfremde alte Zar in die göttliche Jungfrau verliebt und will sie unbedingt heiraten.
Ich lieb feurig, ich lieb heiß, und ich will um jeden Preis dich zur Ehegattin haben, sonst, sonst müsst ihr mich begraben, weil ich stracks an Herzweh sterbe. Sieh doch, wie ich rührend werbe. Doch die Meerprinzessin hat ihre Antwort schon parat. Alle Zaren werden lachen. Können die ein Pärchen machen, solch ein Kind von 15 Jahren und ein Greis mit grauen Haaren? Opa will die Enklin freien. Doch der Zar beginnt zu schreien. Sollen sie nur immer kichern, ich, das kann ich dir versichern, werd mit meinen treuen Heeren ihre Reiche glatt zerstören. Und dann rott ich diese Flegel einfach aus mit Kind und Kegel. Aber wenn auch keiner lacht, Winterfrost und Blumenpracht, würde das zusammenpassen? Was? Ich kann mich sehen lassen. Bin ich auch nicht ganz so jung, komm ich doch oft hübsch in Schwung. Putz ich mich nur fein heraus, seh ich wie ein Prachtkerl aus. Nie und nimmer, denn mich graut vor verwelkter Runzelhaut, grauem Haar und krummem Rücken, vor dem Mund mit lauter Lücken. Vater Zar, der Weise, stutzt, kratzt sich lange ganz verdutzt hinterm Ohr und fragt verlegen, »Tja, was tu ich nur dagegen? Denn ich müsste mich verjüngen. Wunder kann nur Gott vollbringen.« Da erklärt die Meerprinzessin, »Willst du jede Furcht vergessen? Dich nicht schonen, alles wagen. Dann kommt's wie in jungen Tagen und du wirst zum schönsten Mann. Wie? Ganz einfach. Ordne an, vor dem Schloss im Morgengrauen hier drei Kessel aufzubauen. Und man bringe Holz und Reisig, hole Wasser, klar und eisig. Einen Kessel fülle man mit dem kalten Wasser an. In dem zweiten Kessel sei laues Wasser, Kessel drei aber sei mit Milch gefüllt. Kochen soll sie, bis sie quillt. Wenn du, Zar, nun splitternackt in die Milch tauchst, unverzagt, dann ins laue Wasser springst und im kalten dich verjüngst, wirst du herrlich ihm entsteigen, dich voll Kraft und Schönheit zeigen, und drauf geb ich dir mein Wort. Ich bin deine Frau sofort. Er bekreuzigt sich verstohlen, lässt Iwan den Stallwart holen. Du nun, sicher wird's nicht schaden, musst in diesen Kesseln baden, dass ich seh, ob sowas geht. Allzu listig, Majestät, unterbricht ihn da Iwan. Sieh mal, was für schlauer Plan. Ferkel brüht man, Putenhühner, aber nicht des Zaren Diener. Wild erbebt des Zarenbart. Was, noch streiten? Welche Art? Meine Schlauheit geht zu Schanden? Du gehorchst im Nu, verstanden. Nimmst du morgen nicht das Bad, flechte ich dich, Hund, aufs Rad. Und dann werden dir die Knochen bis zum letzten Zeh zerbrochen. Raus! Iwan erstarrt, heult auf, lässt den Tränen freien Lauf, stampft dann mit dem Fuß, macht kehrt, läuft zu seinem Höckerpferd. Da bin ich dir unentbehrlich. Diesmal ist es ganz gefährlich. Nur lass dich nicht unterkriegen. Strafen wir das Schicksal Lügen. Wenn ich meinen Schweif da schwinge, leise Zaubersprüche singe, pfeife, meine nüstern Tunk in die Kessel, dich im Schwung zweimal mit dem Nass begieße, schau nicht lange auf die Füße, tauche in das Milchbad flink, dann ins laue Bad und spring in den kalten Rettungshafen. So, jetzt bete und geh schlafen. Und der nächste Tag bricht an. Höckerpferdchen weckt Iwan. Auf, mein Junge, auf zur Tat, zu dem wundervollen Bad. Dort ist schon der Kessel heiß. Ringsherum in dichtem Kreis sitzen Kutscher, Köche, Knechte, jeder, der was sehen möchte. Festlich öffnet sich das Tor und es tritt das Paar hervor. Links der Zar mit weißem Bart, rechts die Zarin, jung und zart. Na, Kerl, Hemd und Hosen runter, in den Kessel, aber munter, ruft der Herr dem Jungen zu. Der entkleidet sich im Nu, tritt ans Bad, sagt keine Laut, während sich die Zarenbraut mit dem Schleier schnell verdeckt, weil ein nackter Mann sie schreckt. Pferdchen wedelt mit dem Schweif, und mit magischem Gepfeif und mit zauberischem Flüstern taucht's in jedes Bad die Nüstern, und nachdem's den Freund bespritzt, blinzelt es so ganz verschmitzt. Nun, Iwan, der kennt sein Rössel, hechtet mutig in den Kessel, in den zweiten, dritten dann, und wird solch ein schöner Mann, wie's kein Märchen könnte schildern, wie man's nie gemalt auf Bildern. Dann, im reich verzierten Kleid, neigt er strahlend sich der Maid. »Solch ein Wunder«, schreien die Leute, »gab es ja noch nie bis heute, das ist einfach unerklärlich.« Auch der Zar meint, »wirklich, herrlich, Diener zieht mich aus.« Und nun, plumps, doch kocht er wie ein Huhn. Da tritt die Prinzessin vor, hebt die rechte Hand empor, nimmt den Schleier vom Gesicht, sieht sich würdig um und spricht, »Euer großer Zar ist hin. Jetzt bin ich die Herrscherin. Hoffentlich behagt das allen. Nun, dann muss euch auch gefallen mein Gemahl, der mir nun gleich waltet und regiert im Reich.« Mit dem weißen Finger zeigt auf Iwan die Maid und schweigt. Mächtig schwillt's wie eine Welle. Hoch, hurra, und sei's zur Hölle, folgen wir der neuen Zarin. Zar Iwan hoch, Gott bewahr ihn. Und da nimmt der junge Kess bei der Hand die Meerprinzess. In die Kirche zum Altar schreitet frohen Sinns das Paar.
Der 20-jährige Dichter musste bald, nachdem er sein Studium beendet hatte, als Lehrer an das Tobolsker Gymnasium zurückkehren. Er sollte es nicht mehr verlassen. Nach einigen Jahren wurde er Gymnasialdirektor. Zu seinen Schülern gehörte einer der berühmtesten Männer Russlands, der geniale Chemiker Mendelejew. Die zahlreichen Gedichte, Poeme und Erzählungen aber, die Jerschow in den letzten 35 Jahren seines Lebens noch schrieb, hatten keinen rechten Erfolg. Heute sind sie völlig vergessen. Und doch bleibt der geringe Ruhm dieses Dichters, des Verfassers einer der volkstümlichsten Dichtungen, die Russland überhaupt kennt, ein Paradox, ein Rätsel, eine Ungerechtigkeit sondergleichen.